Wir fragen Julian Nagelsmann im besten Sinne aus. Warum doch Manuel Neuer und warum doch nicht Elmala, fragen wir nicht nochmal. Weil jeder hat zu allem irgendwas gesagt. Experten, keine Experten und die, die es irgendwann mal werden wollen. Neue Themen, neue Erkenntnisse. Das ist unsere Idee bei Spielmacher.
Herzlich willkommen zu Spielmacher. Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Die WM steht vor der Tür, sie rennt uns quasi die Tür ein und wir freuen uns drauf. Heute im Gespräch mit Julian Nagelsmann.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Hallo. Herzlich willkommen, Julian. Schön,
Dankeschön,
dass du da bist.
Sehr gerne.
Folge 70 ist das im Übrigen, also schon weit fortgeschritten. Und wir haben jetzt geguckt, du bist fast 1000 Tage Nationaltrainer.
Das klingt gut.
Ich finde das find ich auch. Wenn du diese 1000 Tage, alles Supertage?
Nee, aber mehr Supertage als schlechte Tage. Ich glaube, alles Supertage gibt's nie. Insgesamt ein ganz toller, emotionaler Job, der jetzt im Sommer noch was ganz Großes bereithält.
Ja, absolut. Normalerweise fragt man immer nach 100 Tagen. Wie waren die ersten 100 Tage? Wir fragen jetzt sozusagen nach den ersten 1000 Tagen. Wir sind mit dem Podcast ja, Julian, vor der EM gestartet und haben gedacht, vor dieser Heim-EM in Deutschland, wo wir gesagt haben, na, wie wird das denn da mit der Heim-EM und so ganz mega war die Stimmung nicht. Jetzt schließt sich wieder so ein Kreis und wir haben wieder Lust zu machen auf die WM, die ja bald startet. Und es ist schon wieder WM. Oder wie ist diese Zeit dazwischen? Oder denkst du, boah, war jetzt so ein Riesendelta, bis endlich wieder ein Turnier ist? Wie ist das für dich?
Ja, weniger kurz, finde ich, wie vor der Heim-EM, weil du natürlich eine Quali zu spielen hast. Sprich, es ging schon um mehr als jetzt in der Nations League. Das ist auch ein Wettbewerb, den wir ernst genommen haben, den wir auch gut abgeschlossen haben. Aber dennoch ist dann vor so einer WM, wo du nicht Ausrichter bist, eine Qualifikation. Und die ist natürlich schon mit Spannung, gerade bei uns dann mit einer großen Spannung gewesen, weil wir das erste Spiel verloren haben. Da waren wir eigentlich in jedem Spiel so unter Druck, dass wir ja nicht in die Playoffs wollen und müssen. Und demnach, ja, ist die Zeit, wir sind froh, dass es dann endlich losgeht. Dann schon die Anspannung der letzten 8-9 Wochen, bevor das Turnier startet, wird schon immer größer. Dazwischen ist noch so ein bisschen haltlos. Du kümmerst dich darum, dass du dich qualifizierst und dass du teilnehmen darfst und teilnehmen kannst. Und dann ist die Zeit, sobald die Qualifikation geschafft ist, bis zum Start des Turniers schon zäher, weil du natürlich viel überlegst und viele Gespräche führst und versuchst, einen guten Kader zusammenzustellen.
Kommen viele mit guten Ideen.
Genau, viele Ideen, die man hört und viele Ideen, die man auch mit einbezieht und überlegt, was kann man sich rausziehen. Aber natürlich musst du dann irgendwann eine Entscheidung treffen und dann will man auch wissen, war die Entscheidung gut und spielen wir auch gut.
Also so 2 Jahre als Trainer einer Mannschaft sind kürzer als die 2 Jahre als Trainer von der Nationalmannschaft.
Ja, effektiv nicht, aber gefühlt auf jeden Fall.
Das stimmt.
Gefühlt auf jeden Fall. Du hast natürlich im Verein den großen Vorteil, Dinge zu trainieren und anzusprechen, dann nächsten Tag umzusetzen und zu schauen, ob es klappt. Als Nationaltrainer hast du oft Gespräche und Überlegungen, die teilweise dann erst 4-5 Wochen später umsetzbar sind und dann natürlich auch eine größere Tragweite haben, wenn sie nicht funktionieren, weil du dann wieder 4-5 Wochen warten musst, um Dinge anzupassen.
Und diese Vorfreude, von der wir gerade schon gesprochen haben, vielleicht kannst du uns kurz erklären, ist das eine Mischung bei dir, was erwartet die Nation, ne? Was erwartest du von dir, was erwarten die Leute, die dir nahestehen, ne? Also wie filterst du das? Also schwankt das mal, dass du sagst, ey, mega Bock, jetzt geht's los und dann denkst du wieder, oh, so ganz fertig ist alles noch nicht vielleicht.
Ja, ich glaube, das geht ja allen Nationen so, dass man nie 100% weiß, als Nationalmannschaft, wo steht man, weil man eben nicht jede Woche eine Überprüfung hat, wie stark ist die Leistungsfähigkeit aktuell. Das ist für alle, glaube ich, immer ein bisschen überraschend. Das ist auch in jedem anderen Lehrgang so gewesen. Du kommst dahin, siehst, die Jungs trainieren gut. Dann ist trotzdem immer spannend, wie kommen wir ins erste Spiel. Das wird auch bei der WM jetzt so sein. Wie ist das erste Spiel gegen Curaçao? Wie kommen wir da rein ins Turnier? Wie gestalten wir das? Aber generell ist die Vorfreude riesig. Und das ist mit das größte Sportevent im Fußball sowieso, aber auch so im Sport, das es gibt. Von dem her ist eine große Ehre, dass man da teilnehmen darf als Trainer. Und glaube ich, da spreche ich auch für alle unsere Spieler, ist es genauso. Ja, Thema Erwartungshaltung werde ich ganz oft gefragt, was erwartest du, was ist für dich ein gutes Turnier, wann bist du zufrieden? Das finde ich immer super schwer zu beantworten.
Ich meine, also innerlich, so deine eigene, ja, ne? Was erwartet Nagelsmann von Nagelsmann?
Ich wäre so sehr glücklich, wenn wir am Ende viele Stimmen hören der Fans und der Menschen im Land, die sagen, es hat Spaß gemacht, uns zuzuschauen. Und natürlich wäre es schön, wenn es dann auch erfolgreich ist. Aber ich glaube, das hängt auch viel damit dem Spaß zusammen. Wenn am Ende viele Menschen sagen, es hat Spaß gemacht, dann war es wahrscheinlich auch recht erfolgreich. Und ich glaube, das wäre das Schönste, wenn wir, ja, oder wenn wir als Mannschaft, als Team vielen Menschen auch ein Lächeln auf die Lippen zaubern oder aufs Gesicht zaubern, wenn sie uns anschauen und sagen, das war emotional, es hat Spaß gemacht, mit der Mannschaft kann ich mich identifizieren. Und dann wäre es noch schön, wenn es weit geht. Aber das finde ich, ist somit das Wichtigste, eine positive Stimmung und positives Bild erzeugen. Mhm,
total. Was ich auch meinte eben mit meiner Frage ist, also wenn ich jetzt irgendwie eine große Moderation hatte irgendwie und dann habe ich gedacht, boah geil, jetzt habe ich irgendwie, das steht dir dann, ist super. Und eine halbe Stunde später habe ich gedacht, boah, das ist aber echt ein ganz schönes Brett irgendwie. Kriegst du das alles hin und kannst du das erfüllen, was die Menschen dann von dir erwarten, die dann da sind? Also gibt's so ein Auf und Ab oder bist du immer, hast du so ein solides Grundsummen, WM wird super?
Natürlich gibt's das, man macht sich immer Gedanken und man versucht natürlich viele Dinge, die von außen herangetragen werden, auf einen einprasseln, ein bisschen auszublenden, aber das habe ich, glaube ich, schon in ganz vielen Interviews gesagt, das kann man nicht alles ausblenden. Natürlich machen gewisse Themen auch was mit dir und du überlegst, hinterfragst und machst dir deine Gedanken. Von dem her gibt es auch immer die Gedankenspiele dahingehend, wie kann die WM ausgehen, was passiert, in welchem Fall. Aber ich glaube, mein Job ist es jetzt nicht, irgendwie jeden zufriedenzustellen mit seiner Meinung, sondern am Ende eine Mannschaft hinzustellen, gemeinsam mit den Spielern, meinem Trainerteam, die in der Lage ist, ein gutes Turnier zu spielen und das Feld zu bespielen, was wir bespielen können, nämlich den grünen Rasen, da versuchen, alles in die richtigen Bahnen zu lenken. Und dann wird es trotzdem immer wieder welche geben, die nicht ganz zufrieden sind. Wir hoffen aber, dass der Großteil dann am Ende ganz zufrieden ist.
Wir springen mit dir mal ins WM-Jahr 2006. Also der Sommer 2006 und es gibt ja auch ein Buch, wo das beschrieben wird von Ronald Reng, wo du das Halbfinale schaust, Public Viewing, Theresienwiese, eine Perücke mit Irokesenhaarschnitt.
Richtig, ja.
Wenn ich mir da jetzt dieses Bild vorstelle, finde ich es irgendwie ganz cool. Ja? Was erinnert dich welches Bild kommt bei dir so als erstes in den Kopf bei dieser WM oder bei dem Halbfinale?
Ja, tatsächlich die ganzen Massen, die jetzt, das war es in dem Fall in München, aber die in ganz Deutschland irgendwie auf der Straße waren und natürlich viele Menschen aus Deutschland, aber eben auch viele Menschen aus allen Herren Ländern, die irgendwie gemeinsam den Fußball gefeiert haben. Natürlich am Ende des Spiels, die einen trauriger waren wie die anderen, das ist auch klar, das ist immer so im Sport, das können nicht beide gewinnen. Aber das fand ich schon, hat natürlich irgendwie alles gepasst, das Wetter war super, es waren sehr viele Public Viewing Spots, da waren unzählige Menschen auf der Theresienwiese, ja, da hatte ich noch nicht die Pflicht, mich zu verkleiden, dass ich ein bisschen in Ruhe stehen kann, sondern einfach, weil ich Fan war.
Das ist ja auch Verkleidung.
Ja, genau, das habe ich ja freiwillig gemacht und nicht, um mich inkognito dahinzustellen.
Verkleidest du dich manchmal tatsächlich so ein bisschen?
Verkleiden, Sonnenbrille und Käppi vielleicht, aber ja. Ob das jetzt zur Verkleidung zählt, weiß ich nicht. Ich glaube, im Karneval wird es nicht zur Verkleidung zählen, aber zumindest beim bisschen.
Oder versuchst du unauffällig zu sein mit einer Sonnenbrille und Käppi, dass nicht jeder sagt, ach, das ist doch der Nagelsmann.
Richtig, das geht aber mehr um meine Familie, weniger um mich, dass die auch ein bisschen die Kinder den normalen Papa haben und nicht immer damit konfrontiert werden, dass ich immer ein Foto machen muss oder Unterschriften. Das mache ich gerne, wenn ich allein bin, aber mit den Kiddies bin ich gerne auch normaler Papa. Aber ja, das war da zurück zur WM, da hat irgendwie alles gepasst, waren tolle Momente, die auch ich im Public Viewing hatte. Da war ich einfach Fan und natürlich habe ich da die Spiele geguckt und hatte es nie das Gefühl, vielleicht werde ich irgendwann mal Nationaltrainer und stehe auf der anderen Seite der Leinwand sozusagen. Von dem her ist eine ganz, ja, ganz, ganz lustige Fügung tatsächlich.
Aber diese Vorstellung jetzt rückblickend, also jetzt sorgst du dafür, dass die Leute da zu Tausenden stehen an irgendwelchen Spots und ist das schon irgendwie so ein krasser Bogen, ne, der sich dann.
Ja, ich glaube, man kann ja Dinge oft nicht vorhersehen im Leben, ja, wie sie passieren. Eigentlich. Und damals war ich normaler Fan und habe mich auch gefreut, wenn die Mannschaft gut spielt und wenn es emotional ist. Und gleich versuchen wir jetzt als Team, nur eben, wie schon gesagt, auf der anderen Seite der Leinwand.
Ja, ja. Aber nochmal kurz zu den Autogrammen, wenn du Autogramme geben musst. Was sagen deine Kids dann? Warum, was wollen die von dir? Warum ist das so? Oder verstehen die das alle schon?
Mittlerweile verstehen sie es. Ja? Ganz zu Beginn hat meine Tochter schon ab und zu mal gesagt, du bist doch mein Papa. Aber mittlerweile ist sie auch ein bisschen älter geworden natürlich und versteht schon, um was es geht. Aber ich glaube auch jeder, der da auf mich zukommt und dann mal ein Nein von mir hört, der versteht auch warum. Ich glaube, da kann sich jeder in die Lage hineinversetzen, dass die Kinder einfach auch so gut es geht einen ganz normalen Papa haben sollen.
Ja, man ist natürlich auch so Eigentum irgendwie, ne? Also als Nationaltrainer glaubt ja jeder, du gehörst jetzt auch irgendwie
zum Diskussionskreis
auf jeden Fall. Ja, zum Diskussionskreis, aber auch zum einer zum Anfassen. Deswegen machst du das ja irgendwie. Das ist kann ich total gut nachvollziehen. Ich glaube, Alessandro Nesta war so dein Favorite-Spieler. Habe ich auch nachgelesen. Da ging es auch so um Körperhaltung, Passspiel. Ne? Damals gab es wahrscheinlich, oder so viel Daten gab es noch nicht, ne, dass du jetzt genau wusstest, Zweikampfquoten.
Wenig, glaube ich.
Aber was hast du das heute noch? Also dass du so einen Spieler hast, der dir einfach auffällt, wie er ist? Also Gestik, Körperhaltung.
Ja klar, das ist ja im Grunde Hauptteil meines Jobs, irgendwie Spieler zu bewerten und versuchen, die dann zusammenzubauen zu einem guten Teamgefüge als Nationaltrainer. Das ist ja schon so, dass ich würde behaupten, dass ich sehr, sehr viele meiner Spieler, die ich in meinem Leben trainiert habe, am Gang erkennen könnte, nur wenn ich die Beine sehe, ohne das Gesicht oder den Oberkörper.
Oh, das ist eine gute Wette eigentlich.
Von dem her, klar, Beobachtungen und Dinge zu analysieren, das ist ein bisschen mein Job. Alessandro Nesta war halt ein extrem harter Verteidiger, der, glaube ich, nie eine schmutzige Hose oder schmutziges Trikot hatte. Immer
du warst ganz auch selten, Innenverteidiger.
Ja, ganz selten gegrätscht, hat es immer alles sehr souverän mit Stellungsspiel gemacht und war so sehr erhaben, eine super Ausstrahlung gehabt und hat, glaube ich, so auch immer bei Milan extrem viel Ruhe ausgestrahlt. War ein toller Verteidiger, aber die solche Spielertypen gibt es heute auch noch.
Gut, aber wenn dich jetzt, du kriegst ja viele Daten logischerweise, also du kannst ja alles auswerten, also von Passspiel, Kopfballspiel, defensive Sprints, offensive Sprints und so weiter und so weiter. Jetzt hast du einen, der ist vielleicht ein bisschen besser in den Daten, also was all diese Fakten angeht, und du hast dann aber einen, der ist so ein bisschen größer auf dem Platz, ne? Also der hat ein bisschen mehr Ausstrahlung. Ne? Wie gibt's das schon? Würdest du dann sagen, eher der eine oder eher der andere? Oder?
Ja, ich finde, die Daten sind immer ein gutes Mittel, um deine eigene Meinung nochmal zu bestätigen oder vielleicht ein Bild, was du von ihm taktisch hast, nochmal zu revidieren oder zu überarbeiten so ein bisschen. Aber ich würde jetzt niemals nur aufgrund von Daten irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern am Ende ist zu entscheiden, ob ein Spieler im Kader ist oder in der ersten Elf, ist schon ein bisschen mehr wie jetzt die alleinigen Daten.
Fällt mir gerade ein, wenn du so eine Gruppe hast, man kommt ja mit Leuten besser aus oder schlechter, ne? Also
ja, ich glaube, das ist normal.
Du bist mein Liebling auf der linken Seite, das musst du ja irgendwie ausblenden, ne?
Ja, ich glaube, das Wichtige ist, das ist ja, finde ich, auch als Mensch außerhalb deines Berufs wichtig, du musst irgendwie alle gerecht behandeln, das ist das alles Entscheidende.
Geht das?
Aber du kannst nicht alle gleich behandeln, das geht nicht. Sondern alle gerecht, in einer großen Gruppe von, wir sind dann insgesamt, weiß nicht, 60 Leute, die da rumreisen. Das ist jetzt innerhalb der Mannschaft
mit allen, mit
aber
Köchen.
Genau, ich weiß nicht genaue Zahl, aber es ist so roundabout.
Ja, ja.
Ist auch ganz normal, dass du mit dem einen ein bisschen besser kannst wie mit dem anderen. Ich glaube, das ist ja im Leben ganz normal. Und jeder, der sagt, ich kann mit jedem Menschen gleich gut, das ist, glaube ich, nicht ganz die Wahrheit.
Nochmal zurück zur Theresienwiese. Wir haben ja auch gelesen, viel Fuchtelei. Man konnte nicht so richtig was sehen, dass du dich zwischendurch auch gefragt hast, ist es der richtige Spot gewesen? Aber wir kommen noch zurück zu diesem Gefühl. Also dieses unabhängig Fußball schauen, also mitzufiebern und sich klar, hinterher zu ärgern, ob es jetzt klappt oder nicht. Ne? Aber wie war das für dich? Also
ja, das ist jetzt ein Gefühl, was ich schon lange nicht mehr kenne. Das war super schön, finde ich, weil du einfach, natürlich ist schon so, dass du eine Emotion entwickelst, wenn ein Spiel gewonnen wurde oder verloren wurde, das ist ja klar. Aber du hast einfach dich auch von dieser Emotion leiten lassen und nicht von irgendeiner Aufgabe, irgendwas zu analysieren oder zu bewerten oder was zu gucken und dann Schlüsse draus zu ziehen, sondern du hast einfach das genossen, du standst da bei gutem Wetter mit einem Bierchen in der Hand und deinen Kumpels und hast ein Fußballspiel geguckt und hast dich einfach von den Emotionen tragen lassen, positiv wie negativ, und hat man am Ende vielleicht kurz zusammengefasst, das war gut oder schlecht, was man heute gesehen hat, aus unserem Blickwinkel, aber nicht aus irgendeiner Trainerperspektive oder aus irgendeiner Analysenperspektive, sondern rein als Fan. Das habe ich natürlich schon länger nicht mehr.
Dieser Sommer der Leichtigkeit, das war irgendwie ganz cool, ne? Was hier so durchs ganze Land geschwebt ist. Hast du das auch noch so im Kopf, dass alle so gedacht haben, boah, geiles Land irgendwie und jetzt
ja,
die WM? Und
das mit Interessanteste war ja, wie so Deutschland vor der WM gesehen wurde und wie dann so die internationale Stimmungslage nach der WM war, dass wir dann eben nicht mehr so als nur verklemmt und irgendwie nur auf Disziplin und Pünktlichkeit ausgelegtes Land sind, sondern dass wir auch offen sind und Menschen aus allen Ländern offen empfangen und mit allen auch gemeinsam Fußball feiern oder Feste feiern können. Das kannte man sonst mehr von der Wiesn, wo dann auch viele Menschen aus der ganzen Welt kommen und gemeinsam feiern. Das war da, finde ich, ja mit der positivste Effekt, den unser Land dann hatte, weil wir einfach dann als doch ein wenig offener galten als vor der WM.
Bist du pünktlich und diszipliniert?
Ich würde schon sagen, ja. Heute war ich doch pünktlich, oder?
Absolut, absolut. Punkt 11 Uhr, sozusagen, warst du da. Ist das anderer Fußball gewesen damals?
Ja, ich habe oft das Gefühl, dass Fußball sich immer ein bisschen entwickelt und dann kommen aber viele alte Dinge wieder zurück. Ich glaube, das ist der Fußball findet sich jetzt nie komplett neu, sondern es gibt dann immer mal Nuancen. Klar, Pep hat viele Dinge dann ein bisschen neu gemacht. Dann war lange Zeit, das ist gerade ein sehr populäres Beispiel, lange Zeit war Manndeckung total verpönt, das hat keiner gemacht. Heute spielen eigentlich alle Top-Mannschaften im Mann gegen Mann.
Über den ganzen Platz.
Im hohen, ja, Pressing, manchmal sogar im tiefen Pressing. Ja, ja. Also das kommt, viele Dinge, die irgendwann mal Trend waren, kommen wieder. Also der Libero ist jetzt so nicht mehr gekommen. Aber auch das schließe ich nicht aus, dass es irgendwann wieder zumindest in einer Art und nicht genauso wie damals, aber vielleicht in einer ähnlichen Art kommt. Also viele Trends kommen und gehen. Aber ich finde nie, dass sich das Rad jetzt, es dreht sich immer weiter, aber nie jetzt komplett neu erfindet.
Mhm. Du hast einen gebrauchten Opel Astra gefahren.
Richtig.
Studentenwohnheim gewohnt, noch mit 1860. Da war die ganze Jugendabteilung, war, glaube ich, hatte eine Etage gemietet.
Ja.
Und sehr spannend finde ich, dritte Etage war eine Gehörlosenschule.
Richtig, ja.
Da fandst du den Austausch sehr spannend. Kannst du uns das ein bisschen beschreiben, warum das so spannend war und was dich da so also fasziniert hat im besten Sinne?
Ja, generell meine Cousine, die ist auch gehörlos und hat mir schon versucht, immer so ein bisschen Gebärdensprache beizubringen. Und ich finde generell die Kommunikationsfähigkeit, wie die das machen, finde ich einfach außergewöhnlich. Ja. Und die haben auch versucht, natürlich auch mit uns, die jetzt nicht fähig waren, Gebärdensprache zu machen, trotzdem versucht zu kommunizieren. Und irgendwann hat man auch gewisse Dinge verstanden, was die von einem wollten oder was die einem sagen wollten. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und der zweite ganz, ganz krasse Punkt war, dass die super, das klingt jetzt skurril, aber lärmempfindlich sind, vibrationsempfindlich. Die haben ein ganz anderes Gespür für Lärm, den man eben nicht hört, sondern den man fühlt. Und wenn du relativ spät, wir waren im zweiten Stock, weil wir relativ spät im Gang noch gebolzt haben, dann kam irgendwann einer von denen runter und hat gesagt, hat eine Betreuerin damals gesagt, wenn die Gehörlosen sagen, es ist zu laut, dann ist es zu laut. Ja, und dann denken wir mal drüber nach, was die für ein krass Empfinden haben und dass die eben ihre Sinne oder ihren Fokus der Sinne auf was ganz anderes legen und Vibrationen wahrnehmen, und so Lautstärke wahrnehmen. Das war super interessant. Und dann hatten wir eine gemeinsame Kantine, wo wir beim Frühstück dann oft gemeinsam saßen. Und ich fand es super spannend, einfach zu beobachten, wie die miteinander kommunizieren und wie feinfühlig die dann auch sind, eben auf ganz andere Dinge, die wir als Hörende gar nicht wahrnehmen.
Mhm. Ist ja gerade für so einen relativ jungen Menschen, der sich so ein bisschen entwickelt und auch Dinge spannend findet, finde ich das ja total wichtig, wenn er einfach mal auch da so reintaucht, ne, und mal überlegt, okay, du bist wahrscheinlich gesund gewesen, also ja. Fußballverletzung, aber ja. Das ist ja schon irgendwie, was einen total weiterbringt, finde ich. Dann hast du Sprinttraining genommen, ne, bei einer Privatakademie für, ich weiß gar nicht, ist das eine Leichtathletikabteilung gewesen oder eine?
Nee, es ist tatsächlich ein Unternehmen, die schon viel mit Fußballern machen, aber da können auch andere Sportler hingehen. Das ist einfach eine Firma gewesen, die sich darum kümmert, wenn du da hingehst auf freiwilligen Basis, dass du am Ende ein bisschen schneller wirst, als du vorher warst.
Hat das geklappt?
Ja, richtig langsam war ich nie. Ob ich jetzt da wirklich viel schneller wurde, weiß ich nicht. Aber es hat auf jeden Fall schon gut getan, weil es waren einfach mal andere Trainingseinheiten, die wir gegenüber denen, die wir sonst so hatten.
Ja, spannend ist ja, du hast 500 Euro, glaube ich, damals bekommen von 1860 München und hast 300 Euro in die Sprintakademie gesteckt. Das ist ja ein schlechtes Verhältnis.
Und vieles auch in mein Zimmer im Studentenwohnheim.
Ja, wieso?
Ja. Ja, das musste ich auch selber zahlen.
Okay.
Es gab dann schon viele, viele Monate, wo ich Papa mal gefragt habe, ob ich ein bisschen was bekomme. Aber der hat tatsächlich immer gesagt, ich soll mich so drum kümmern, dass ich es einigermaßen hinbekomme, um einfach auf eigenen Beinen zu stehen und das auch gut zu organisieren. Aber es war jetzt nicht drin, dass ich jetzt jeden zweiten Abend essen gehe oder feiern gehe. Ich musste auch die ein oder andere Party sausen lassen, weil einfach nicht mehr genug Geld im Geldbeutel war, ganz simpel ausgedrückt.
Was war das Wichtigste für dich in deinem Zimmer? Also was musste auf jeden Fall sein? Welche Investition?
Ja, ich hatte tatsächlich eine eigene Mikrowelle. Die habe ich irgendwann mal leider ein bisschen verrußt, weil ich einen Toast Hawaii mit einem Plastikdeckel zu lange gegart habe. Da war dann der ganze Gang verraucht und ich war in der Gemeinschaftsküche und habe dann rumgeschrien, welcher Idiot hier nicht kochen kann. Habe dann festgestellt, dass der Rauch dann doch aus meinem eigenen Zimmer kam. Aber das war, um den Weg in die Gemeinschaftsküche zu sparen, war das zumindest für den Tee oder mal ein gelungenes Toaster war eine ganz gute Investition.
Und diese Weiterbildung, nenne ich es jetzt mal, also das war jetzt im Sprintbereich, aber insgesamt gibt es ja 1000 Möglichkeiten. Wie ist das jetzt für dich? Also man ist ja irgendwie nie fertig, ne? Trotzdem bist du auf einem hohen Niveau und musst dann ja wirklich so ganz bestimmte Sachen raussuchen und sagen, okay, das interessiert mich jetzt, das könnte mich weiterbringen, vielleicht auch gar nicht was unmittelbar mit dem Fußball zu tun hat.
Ja, ich finde es viel Austausch mit Kollegen, nicht nur aus dem Fußball, sondern auch aus anderen Sportarten, die dich weiterbringt und weiterbringen kann. Natürlich habe ich noch ein paar Vertraute aus meiner Zeit als Trainer und auch als Spieler, mit denen ich noch Kontakt habe, die mich immer wieder auch reflektieren, was ich wertvoll finde. Das Schwierige finde ich, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, Menschen zu finden, die daraus keinen Vorteil ziehen wollen oder irgendwas für sich machen, sondern die wirklich dir offen und ehrlich helfen wollen. Und da gibt es sicherlich einige, das Schwierige ist aber, die zu finden. Ja, und dann gibt es einfach auch Methoden, ich finde somit das Entscheidende, das Thema Wirkung. Wie kommst du rüber auch bei deiner Mannschaft? Wie wirkst du in Ansprachen? Wie wirkst du vielleicht in Interviews so an diesen Themen zu arbeiten, an diesen Soft Skills Themen, sag ich mal, die jetzt nichts mit dem taktisch-innerlichen zu tun haben. Da gibt es schon immer Optionen und da nehme ich auch das eine oder andere wahr.
Mhm. Es gibt ja irgendwie so zwei Sichtweisen, finde ich. Also du kannst natürlich sagen, okay, ich bin so, wie ich bin. Ne? Also das ist auch meine große Stärke und das sagt ja, sei du selbst. Ne? Das ist ja so immer ein Lebensmotto, was dir ganz viele mit auf den Weg geben. Und das so musst du auch sein. Und auf der anderen Seite kriegst du natürlich mit, wenn irgendwas nicht funktioniert und die Leute sagen, okay, das war jetzt nicht, weil es irgendwie nicht geschmeidig, du bist ein Mann des öffentlichen Lebens, das geht so nicht. Ne? Also wie ist da so deine Balance dazwischen irgendwie?
Ja, ich finde es schon wichtig, dass man seinen eigenen Weg findet und auch den eigenen Weg geht, aber trotzdem jetzt keine Scheuklappen aufhat, sondern versucht auch Meinungen zuzulassen. Das mache ich auch, um zu reflektieren und sich dann eben auch mit Menschen auszutauschen, wie die das sehen. Ich finde es sehr schwer, das immer alles mit sich selbst auszumachen. Und ich finde, man muss immer so ein bisschen auch begutachten, was will derjenige mit seiner Meinung ausdrücken. Und es ist natürlich in der Fußballwelt schon oft so, dass viele Dinge auch gesagt werden, ausgesprochen werden, um Klicks zu generieren, um irgendwie auf der anderen Seite Geld zu verdienen und da einen Mittelweg zu finden, was meint derjenige jetzt ehrlich und vielleicht möchte er mit dir besprechen oder dir helfen, dann versuche ich die Dinge schon mit einzubeziehen in meine Überlegungen und mir meine Gedanken zu machen. Und ich habe schon auch den Anspruch, selbst zu merken, wenn jetzt irgendeine PK oder irgendein Interview nicht super gut war, zu sagen, das kann ich besser oder das kann man besser machen. Trotzdem brauchst du Menschen, die es dir auch sagen. Und du kannst natürlich nicht, gerade als Nationaltrainer, jetzt jede Meinung von jedem Menschen da draußen mit einbeziehen. Ich glaube, das versteht auch jeder, weil du das sonst nicht irgendwann selbst verlierst. Und am Ende bist du als Trainer natürlich auch der immer einen Kopf hinhalten muss. Sprich, du musst auch Entscheidungen treffen und auch einen Weg finden, mit dem du selber leben kannst und von dem du auch überzeugt bist. Weil nur dann ist es auch erträglich irgendwann, wenn irgendjemand mal sagt, ja, das war nicht gut genug, du musst gehen oder das war sehr gut. Dann kann man damit auch glücklich sein. Aber so einen eigenen Weg zu finden, ist schon ein wichtiger Punkt. Aber nicht zu sagen, mir ist alles völlig egal, was andere Menschen über dich sagen, sondern Dinge einzubeziehen. Ich finde immer, ganz entscheidender Punkt ist, dass diese Menschen, die mir helfen wollen, die dürfen mich immer gerne anrufen, mir die Meinung sagen, weil dann habe ich auch das Gefühl, dass es ehrlich gemeint ist und dass es mir auch was bringen soll.
Bist du denn gut darin, das zu filtern? Also die Menschen, die dir wirklich helfen wollen oder die Leute, wo du eben gesagt hast, die möglicherweise dann auch davon profitieren, dass sie mit dir in irgendeiner Form zusammenarbeiten?
Ja, weiß ich nicht. Ich bemühe mich, dass es gut ist. Klar, immer, glaube ich, liegst du nicht richtig. Und das, wie ich auch gesagt habe, du brauchst auch Menschen drumherum, die dich reflektieren und die auch Meinungen anderer reflektieren und dir vielleicht sagen, du, das war wertvoll oder das ist sinnvoll, was der sagt. Überleg dir das mal. Das wirst du nie ganz alleine hinkriegen, weil es halt dann gerade jetzt in meinem Job schon sehr viele Meinungen sind, die auf dich einprasseln. Und da hast du jetzt auch nicht die Kapazität, jetzt jede Meinung zu reflektieren und zu überlegen, sondern da brauchst du auch Menschen in deinem Umfeld, die es ehrlich mit dir meinen und es gut mit dir meinen und die dir auch helfen, die Dinge zu reflektieren.
Wie viele sind das?
Wie viele?
Ja, also deine Frau sicherlich und dann noch 2, 3.
Ja, schon ein paar Kumpel. Mitarbeiter auch natürlich. Ja. Es sind schon, weiß nicht, 5, 6 Leute. Wird es wahrscheinlich auch noch mehr geben, aber irgendwo muss man einen Cut machen.
Welches, weil wir nochmal zurück zu dem Sprinttraining. Was erwartest du denn von deinen Spielern so darüber hinaus? Also sind natürlich, wenn du jetzt bei den Top-Vereinen spielst, das ist natürlich schon auch echt Oberkante mit Ernährung, mit Blut abnehmen, also was denen fehlt und der Spielraum, noch was Eigenes zu machen, ist ja dann oft gar nicht so groß. Wie sind deine Erwartungen da an die Spieler?
Ja, ich gar nicht so groß. Ich finde, das muss jeder am Ende des Tages selbst entscheiden. Meine Erwartung ist nur, dass sie sich zerreißen und absolut leidenschaftlich Fußball spielen. Das ist eine Erwartung, die ich habe. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, so Erwartungen zu formulieren, weil es sind auch erwachsene Männer und ich nicht deren Papa, sondern es geht darum, dass wir als Gemeinschaft eine gute Leistung zeigen. Am Ende muss jeder so ein bisschen neben dem grünen Rasen für sich selber werten, was braucht er noch und was muss er machen, dass er vielleicht diesen Beruf als Profisportler perfekt ausfüllt, um Verletzungen vorzubeugen, um immer maximal fit zu sein, gerade bei so einem Turnier in den USA, Kanada, Mexiko, wo natürlich auch klimatische Bedingungen eine große Rolle spielen. Wichtig finde ich, dass sie einfach immer top fit sind und wenn sie da Maßnahmen für sich gefunden haben, die ihnen helfen, dann dürfen sie es machen. Aber es finde ich sehr, sehr schwer, das jetzt irgendwie als Schablone über alle Spiele zu legen, was ich mir da erhoffe, sondern da sind Spieler wie, oder sind Spieler normale Menschen in Reden, die auch komplett andere Bedürfnisse und Herausforderungen haben.
Mhm. Mir fällt jetzt nur ein Beispiel ein von Vuskovic vom HSV, der ja nicht der Schnellste war auf seiner Position und dann auch das sehr intensiv noch versucht hat zu steuern. Also sagt, okay, wenn wir fehlen jetzt vielleicht 1,5 km/h und jetzt da echt einen ganz guten Schritt gemacht. Das ist eigentlich ganz cool, wenn er das selber sieht.
Ja, ich glaube, das ist aber bei sehr vielen Spielern, die auf diesem Niveau ankommen, ist das auch eine Grundvoraussetzung, dass sie die Dinge erkennen. Es gibt ja ganz wenige, die so krass mit Talent gesegnet sind.
Manchmal brauchen sie aber auch einen Hinweis vom Trainer und sagen, mach doch mal.
Kriegen sie, glaube ich, von ihren Vereinstrainern viel und wenn es dann noch braucht, auch von mir.
Dann haben dich die Verletzungen ja eingeholt, so ein bisschen. Du musstest dann irgendwann erkennen, okay, ich muss jetzt die Seite wechseln, das wird so nicht mehr funktionieren. Wenn sich jetzt ein Spieler verletzt und du siehst das, also egal jetzt, ob es dein eigener ist oder weil du es ja gerade gesagt hast, wenn du ein anderes Spiel schaust, entweder live oder im Fernsehen, leidest du da nochmal anders, weil du weißt, was es bedeuten kann, so eine Verletzung?
Ja, gerade finde ich auf dem Weg zum Profi. Es gibt ja auch viele jungen Profis, die gerade auf dem Weg sind, sagen wir, zu einem gestandenen Profi. Wenn da schwere Verletzungen passieren, leide ich schon viel mit, weil in dem ähnlichen Status war ich dann auch. Natürlich leide ich auch mit, wenn jetzt wie Serge, wenn der sich so verletzt, dass er das zweite Turnier in Folge jetzt verpasst aufgrund einer Verletzung.
Was hast du als erstes gedacht, als du das gehört hast? Da mit dem
Tatsächlich erstmal nur an ihn gedacht. Dann natürlich auch an uns, dass es für uns auch bitter ist, weil wir ihn gerade bei der WM-Quali auch hat das super gut gemacht und wir haben ihn auch extrem viel eingesetzt. Er hat eine gute Quote bei uns und hat auch bei Bayern eine gute Saison gespielt. Aber in allererster Linie mal ihn, ich kenne ihn ja schon Ewigkeiten, weiß, dass er immer wieder mal Verletzungen hatte und das hat er bei der Heim-EM, das ist ja schon das zweite Turnier in Folge, wo er nicht mitmachen kann aufgrund einer Verletzung. Das tut mir schon super leid für ihn, weil er einfach auch neben seiner Qualität als Spieler hat er auch eine herausragende Qualität als Mensch und das ist dann schon sehr traurig für ihn.
Dann bist du ja Gegneranalyst geworden. Das war, glaube ich, so der erste Step. Ist das heute noch, bist du heute noch Gegneranalyst? Oder du hast natürlich Leute, die das für dich machen, ne? Ja. Aber wenn das so der Ursprung ist, behält man das immer so ein bisschen?
Ja, ich schaue schon immer wieder den Gegner an. Es hat sich nur einfach total gewandelt, diese ganze Gegneranalyse, weil selbst zu meiner Anfangszeit als Bundesliga-Trainer war es einfach so, dass die Teams eigentlich alle immer sehr identisch gespielt haben und auch innerhalb eines Spiels selten die Grundordnung gewechselt, selten die Anlaufhöhe gewechselt. Es war dann immer das, was du vorbereitet hast, war im Grunde auch dann das, was 90 Minuten zu sehen war. Und heute ist es ja so, dass die Mannschaften immer variabler werden und oft ist so, du analysierst den Gegner, stellst der Mannschaft was vor und nach 5 Minuten ist es im Spiel, wenn nicht schon von Beginn an, vielleicht erst nach 5 oder 10 Minuten komplett anders und die variieren einfach innerhalb des Spiels. Es gibt ja so viele Mannschaften, die mal mit 4er-Kette öffnen, mal mit 3, mal mit einer flachen 5, mal nur mit 2, mal schlagen sie nur lang, mal spielen sie alles raus. Und es war vor 10, 15 Jahren noch komplett anders. Da war es einfach so, du hast eine Mannschaft, die Spiele öffnet mit einer flachen 4, dann haben die das aber auch 34 Spieltage durchgezogen und das ist heute einfach nicht mehr so. Deswegen ist in meinen Augen die Bedeutung der Gegneranalyse wird immer geringer. Du musst so ein bisschen rausfiltern mit ein paar Keypoints, wie schießen die Tore, wie kriegen die Tore, gibt es irgendwas sehr, sehr Spezifisches, plus Standardsituationen, weil das, wie der Name schon sagt, eher ein bisschen standardisierter ist. Aber die Eigenanalyse und die Analyse des eigenen Spiels und der eigenen Leistung ist viel, viel wichtiger in meinen Augen geworden wie vor 10, 12 Jahren im Verhältnis zur Gegenanalyse.
Ja, Standards finde ich ja, also sind natürlich gerade wieder sehr hoch, weil viele Mannschaften entweder viele Standardtore schießen oder viele Gegentore durch Standards kriegen. Ist das mein Gefühl, dass es jetzt wieder ganz hoch ist? Also der VfB Stuttgart zum Beispiel hat ja jemand aus dem Eishockey dazu geholt, der so die Standards so ein bisschen verändert hat, das Anlaufen, woher die kommen und so. Also das hat am Anfang super funktioniert. Wahrscheinlich wissen die Gegner jetzt auch wieder, wie sie es machen. Ne? Aber sind die Standards wieder höher, als sie es mal waren?
Ja, ist ja, die Zahl ist immer schon in den letzten 10 Jahren beeindruckend, sind fast immer 30%. Ja, jetzt sind es ein bisschen mehr. Gibt auch Mannschaften, das Arsenal hat, glaube ich, 48% der Tore nach Standards gefühlt. Das ist natürlich was du gut trainieren kannst, weil es eben standardisiert ist, weil es ein ruhender Ball ist. Ist im Prinzip nichts anderes wie jetzt im American Football, wo die ganzen Spielzüge standardisiert trainiert werden. Das sind natürlich dann extrem viele. Bei Standards im Fußball sind es, keine Ahnung, 6, 7 Eckbälle, die du hast, vielleicht ein Repertoire und versuchst, die zu perfektionieren. Aber es ist im Grunde, und das ist auch der Punkt, glaube ich, warum es immer mehr werden, weil es halt einfach viel leichter zu trainieren ist, in Anführungszeichen, weil es ein ruhender Ball ist. Du startest aus einer ruhenden Position und kannst dann gewisse Positionen belaufen. Dann liegt es natürlich hauptsächlich, ist ja auch bei Arsenal so, liegt vieles am Schützen. Ja. kannst die besten Kopfballspieler haben, wenn der Ball eine Streuung hat wie eine Schrotflinte, dann wird es schwierig, dass ein guter Kopfballspieler den halt reinmacht. Und wenn du einen guten Standardschützen hast, hast du schon mal eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du auch Standardtore machst. Die Trainierbarkeit, weil es eben ruhend ist, ein ruhender Ball ist ein bisschen größer wie viele Dinge aus dem normalen Spiel und deswegen ist die Bedeutung wird immer mehr und immer größer.
Ich habe mal so ein Standardtraining gesehen bei Real Madrid, da war Zinedine Zidane noch Trainer. Und dann haben die halt die Standards geübt und das, wie du sagst, das kann halt, der sollte halt auf so einen bestimmten Raum immer spielen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann ist der so komplett aus der Hose gegangen und hat es dann selber gemacht. Und dann stand der andere, der es eigentlich machen sollte, daneben, hat er gesehen, wie sie dann genau dahin spielt. Und da hast du mal so gemerkt, das war irgendwie ganz cool. Ne? Also dann, ja gut, der
wird dem Spieler nicht, dann nichts bringen wahrscheinlich, aber.
Nee, aber trotzdem war ich war doch beeindruckt. Ja. Naja, gut. Wir springen mal Richtung 94. Also das war ja das Turnier in den USA, ja. Logischerweise, da fahrt ihr jetzt wieder hin. Und es gibt eine ganz tolle Doku in der ARD ab Juni von Leopold Hösch, die heißt 11 Helden, ein Albtraum. Und viele emotionale Dinger. Und wir nehmen dich mal auf so eine kleine Videoreise mit, ja. Auch in diese Doku und was es da alles noch vor diesem Turnier auch noch gegeben hat.
Als Einzelspieler waren wir schon top.
Von der Qualität her, das ist unfassbar. Vielleicht sogar der beste Kader, den Deutschland jemals hat.
Also, best Kader ever, würde ich fast sagen.
Wir waren eigentlich verdammt, Weltmeister zu werden.
Ich weiß noch, dass immer das Erste, was ich wahrgenommen habe, echt, hier ist verdammt warm und schwül.
Extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Dazu die Temperaturen. Zu Spielbeginn werden um die 40 Grad erwartet. Die Hitze soll auch in den nächsten Tagen anhalten. 90 Minuten Tempofußball unmöglich.
Ein Turnier in den Vereinigten Staaten zu spielen, mit diesen Extremen auch dieses Land zu bieten hat, das ist einfach spannend. Also das müsstest du aufsaugen, da müsst du dabei sein.
Beste Mannschaft ever. Du warst noch sehr jung.
Ja, ja sehr jung.
Aber
ja.
Du kennst natürlich alle Spieler, alle Protagonisten. Ich weiß nicht, hast du mal ein Spiel gesehen von damals? Oder bist du?
Ich hab schon was gesehen, ja, aber tatsächlich so richtig bewusst kann ich mich an Einzelheiten nicht immer erinnern. Aber klar, es gibt ja immer wieder Rückblicke und klar, ich habe mit Rudi einen Partner an meiner Seite, der mir hautnah vieles davon tatsächlich noch letzten Freitag erst berichtet hat, von einigen Spielen da. Und ja, so wird man natürlich auch. Ja, da war ich 7, ja, also ja. Noch sehr, sehr, sehr jung.
Was kannst du da so mit dem Hitze? Das ist natürlich ein Riesenthema. Also,
ja, das ist auch das tatsächlich, was ich saß mit Matthias Sammer und Rudi zusammen und beide haben, das war so das Hauptthema. Ich glaube, ein Spiel in Dallas war es, weiß gar nicht gegen wen, welches Spiel in Dallas war, gegen welchen Gegner, ich glaube sogar Korea.
Ja.
Haben sie beide gesagt, wenn das Spiel noch 5 Minuten länger geht, dann ist es maximal noch ein Unentschieden oder sie verlieren es noch. Nach 3, ich glaube 3-0 haben sie ja geführt. Dann 3-2 gespielt ja, das war schon das Hauptthema, dass sie gesagt haben, die Hitze, selbst Matthias Sammer, den man ja schon als einen kennt, der eigentlich immer marschieren kann und der immer laufen kann, der hat gesagt, ab der 60.
Aber ist natürlich auch der blasse, rothaarige Typ, also ja, ist jetzt ja.
Wahrscheinlich optisch nicht die Hitze gewöhnt, ja. Aber er hat schon gesagt, es war unfassbar warm, unfassbar schwül und eigentlich kaum auszuhalten.
Aber wie sind eure Maßnahmen? Ich meine, wenn du deine Reservisten auf der Bank hast bei, keine Ahnung, 45 Grad, die weichen ja auf
in die da 60. Ja, wir werden dann schon tatsächlich in der Aktualität entscheiden müssen, was wir mit denen in der ersten Halbzeit machen. Das ist dann natürlich, werden wir dann sehen, wie so die Wettervorhersage ist. Aber klar, es gibt mittlerweile, wir haben Cooling-Westen, wir haben auch Geräte, wo wir die Handgelenke runterkühlen, um weil es ja dann auch Auswirkungen auf den ganzen Körper hat, wenn mal die Pulsadern quasi in die Handgelenke runtergekühlt sind. Ja, dann natürlich Hydration ist das mit das wichtigste Thema, dass man viel trinkt und auch eben Getränke bereitstellt, die ja einen hohen Mineralstoff oder Mineralgehalt haben, Elektrolyte, dass sie einfach nicht austrocknen, die Spieler. Und dann natürlich auch eine relativ frühe Anreise. Also man hätte sicher auch später dahin fliegen können, wenn man dann das erste Spiel erst dann hat, wenn wir es haben. Aber einfach das Akklimatisieren im wahrsten Sinne des Wortes, sich zurechtfinden. Und wir haben natürlich jetzt auch in der Gruppenphase mit Curaçao, Ecuador und Elfenbeinküste 3 Teams, die definitiv besser mit der Hitze zurechtkommen werden als wir. Dafür können wir aber nichts, das ist ganz normal. Wir leben einfach nicht in dieser brutalen Hitze. Aber wir werden gut damit klarkommen und uns hoffentlich gut vorbereiten und viele Maßnahmen, dass es erträglich wird.
Wir haben den DFB gebeten, uns nochmal so ein paar Devotionalien zu schicken. Der Dr. Konrad Thürichter hat uns aber auch diese Handschuhe mitgeschickt. Das heißt also, wenn wir diese Wimpel von 94, holen jetzt gleich mal diesen Korea-Wimpel heraus, dann haben sie uns gebeten, diese Handschuhe anzuziehen, was wir natürlich auch machen, logischerweise. Und das sind ja die, also wenn wir jetzt mal diesen Korea-Wimpel da rausholen, die dann sozusagen von Korea dem Kapitän überreicht worden sind, sozusagen. Ja. Mhm. Ist das, bist du so ein kleiner Fußballromantiker? Also hast du sowas irgendwo? Also gibt's so ein
Wimpelzimmer, oder? Leider keinen Wimpel, weil die kriege ich nicht mit nach Hause und würde ich jetzt auch nicht beanspruchen, dass ich die mit nach Hause kriege. Aber klar, das sind natürlich dann schon Erinnerungen und da ist ein Wimpel ein Teil davon. Trikot sicher noch einer, ein Ball, den Platz in einem Fußballmuseum finden sollten und das schon, sind schon schöne Erinnerungen, klar.
Also hier haben wir noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, bis auf den Letschkopf und Stoitschkopf, unser Ausscheiden, was haben wir da hinten noch?
Belgium,
ja, stimmt.
Spanien,
alle bei uns. Wir alle versucht, niederzuringen, aber hat am Ende nicht ganz gereicht. Eben war ja auch diese Geschichte, was Jürgen Klinsmann gesagt hat, man muss auch versuchen, das aufzusaugen.
Ja, absolut.
Wie viel Platz ist fürs Aufsaugen? Also ihr habt ein gutes Camp, da ist schon viel drüber gesprochen worden. Es gibt Top-Trainingsbedingungen, ne? Da könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Aber also wie findest du die Mischung für die Mannschaft, ne? Dass du das auch rausfindest, was wollen die sehen mal, ne? Wozu haben die Bock? Wie kann ich die Konzentration hochhalten bei all dem?
Ja, wenn du den Plan mal durchgehst, ehrlich gesagt, ist da nicht so viel Option für in Anführungszeichen Freizeit. Weil natürlich aufgrund der Distanzen, die man automatisch hat, und das haben wir strategisch schon echt einen wertvollen Platz gefunden für die Vorrunde und auch für etwaige K.O.-Runden. Trotzdem hast du natürlich gewisse Flugreisen. Mhm. Du hast Hinreise, Rückreise zum Spiel und dann hast du im Prinzip dazwischen zwei, drei Trainingseinheiten und dann geht's schon wieder los zur nächsten Reise, verbunden mit den Pressekonferenzen und so weiter. Da ist jetzt nicht so viel Freizeit dazwischen, aber klar, wir nutzen schon so Optionen wie jetzt in Chicago, wo wir gegen die USA spielen, als letztes Testspiel, da nochmal zwei Tage zu bleiben, dass die Spieler einfach auch nochmal Chicago sehen und anschauen können, alles auf freiwilligen Basis, weil es natürlich dann schon eine längere Zeit ins Camp geht.
Nochmal Michael Jordan, irgendwie die
größte. Zum Beispiel, ja, wo jetzt keine Riesenstadt in zwei Minuten Gehzeit weg ist, sondern da ist schon dann einfach viel Fokus auch auf Fußball. Aber natürlich sprechen wir auch bei der Camp-Auswahl mit den Spielern. Wir beziehen die mit ein, die Führungsspieler, und fragen die schon auch, was ist euch das Wertvolle und was ist das Wichtige? Und wenn da das Feedback ist, dass das Allerwichtigste die Trainingsbedingungen sind und eine gewisse Ruhe auch in Phasen, dann haben wir auf jeden Fall das absolut richtige Camp gewählt.
Als Einzelspieler waren wir schon top.
Von der Qualität her, das ist unfassbar. Vielleicht sogar der beste Kader, den Deutschland jemals hat.
Also, best Kader ever, würde ich fast sagen.
Wir waren eigentlich verdammt, Weltmeister zu werden.
Spielmacher.
Das waren Eindrücke aus der Doku Elf Helden, ein Albtraum, die wir schon vorab zeigen dürfen. Ein spannender Rückblick auf die letzte WM in den USA von 1994, ein Film von Leopold Hösch, der ja auch das Leben von Toni Kroos verfilmte. Ab dem 2. Juni in der ARD Mediathek und ab dem 14. Juni dann im 1. 94 gab es ja so ein paar Golfer, ne? Die sind dann morgens vor dem Training, sind die 9 oder 18 Loch gegangen, haben dann gesagt, wir trainieren ein bisschen später und haben dann schon total verbrannt vom Golfplatz. Ja. Das fand Berti Fuchs, glaube ich, nur so semi.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja. Aber weil du sagst, Freizeit gibt's nicht so viel, aber es muss ja irgendwie so Momente geben, wo du so runterkommst. Ne? Also das hat ja jetzt auch dann weniger mit Freizeit zu tun, sondern einfach so, mach mal die Birne frei irgendwie. Denkt man nicht an Fußball. Ne? Also
das ja, das gibt's. Wir haben verschiedene Sportangebote, wir haben auch ein paar Freizeitangebote, es gibt einen Pool.
Paddleplatz?
Paddleplatz gibt's, wobei das natürlich immer so zwischen den Spielen mal ein bisschen gucken. Das ist schön gelenkmäßiges, nicht der schonendste Sport, glaube ich. Ja. Aber es gibt schon Optionen und dann haben wir natürlich auch, ähnlich wie bei der Heim-EM, immer wieder die Familien auch da von den Spielern und vom Staff, damit man einfach auch da andere Menschen trifft, auf andere Gedanken kommt und einfach auch sein gewohntes Umfeld hat. Und wir versuchen das so familiär, wie es irgendwie geht, auch zu gestalten, dass es für die eben nicht nur dieser Camp-Charakter ist, sondern auch ein Stück weit ein normaler Alltag wird.
Aber diese Mischung, dass es passt. Ich weiß, du hast da schon oft drüber gesprochen, aber hast du da großen Respekt vor so einer großen Gruppe? Also 60 Leute ist eine Menge, finde ich. Ne? Also Spieler ist klar das eine, dein Kader, dann alles drumherum, Physios, das ist immer so ein bisschen ja auch das, so die Mental Coaches, so ein bisschen der Spieler, habe ich manchmal das Gefühl. Also wie groß ist dein Respekt vor dieser starken, aber dann auch guten Teamdynamik, die da entstehen kann?
Ja, ich finde es erstmal extrem wichtig, teilweise wichtiger auf Nationalmannschaftsebene wie jetzt inhaltliche Dinge, dass man ein gutes Team ist und ein gutes Teamgefüge hat. Ich habe jetzt da gar keine Sorgen, weil wir natürlich in den letzten knapp 1000 Tagen schon auch viel dafür gemacht haben, dass das Staff funktioniert und dass das ein Team ist, die sich untereinander verstehen, die sich aber auch mit dem Trainerteam jetzt mit mir verstehen. Es muss nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, sondern es ist schon auch eine Leistungsgesellschaft auch da. Da sind die Leute in allererster Linie mal sind da, weil sie was können und weil sie was haben, was vielleicht ein anderer nicht hat. Aber wir haben auch schon Entscheidungen getroffen, wo wir gesagt haben, das sind große Talente in ihren Bereichen, aber sie passen nicht 100% gut zum Team, dass eben wir da auch eine lange Zeit zusammen verbringen können, ohne dass es irgendwelche Ungereimtheiten gibt. Und das heißt nicht, dass wir jeden Tag Händchen halten durch den Park im Hopserlauf laufen müssen, sondern es geht darum, dass wir einfach zielgerichtet versuchen, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Spieler sich wohlfühlen und in der Lage sind, gute Leistung zu bringen, weil die sind am Ende das Entscheidende. Sind die Spieler, dass die gut performen können und alle drumherum, ich, das Trainerteam, Co-Trainer, aber eben auch Physio, Koch und alles, was dazugehört, Zeugwerte, sind dafür verantwortlich, dieses Umfeld eben zu schaffen. Und deswegen geht es da los, dass wir dann ein funktionierendes Team haben. Das haben wir und wir werden auch eine gut funktionierende Mannschaft haben.
Also ihr spielt jetzt noch in Mainz, dann 1. Juni im DFB-Campus noch öffentliches Training mit 1000 Fans. Wenn das jetzt weitergeht, 2. Juni nach Chicago, Testspiel in Chicago und. Wie ist das jetzt für dich? Also ist es dieses ganz durchgetaktete, wann machst du nochmal Pause, wann schaltest du nochmal ab?
Jetzt gar nicht mehr. Jetzt dann ist DFB-Pokalfinale, dann geht's dann am Mittwoch quasi im Camp los, dann ist Testspiel Finnland, Testspiel USA. Es geht jetzt durchgetaktet los und durch und ich hoffe auch lange, einen langen Zeitraum, von dem ich bin auch gut präpariert, also ich brauche jetzt keine Erholungszeit mehr.
Nee, das meinte ich auch nicht. Ich meinte jetzt nur dieses Geplante. Ich bin ja Freund davon, wenn auch mal irgendwie was zufällig passiert. Ne? Also wenn du jetzt weißt, irgendwie du hast jetzt bis, keine Ahnung, wenn es gut läuft bis zum Finale, weißt du eigentlich, wie deine Tage so sind, dann denke ich immer so ein bisschen Zufall finde ich jetzt
eigentlich auch ganz gut. Ja, so ganz genau wissen wir's, das weiß man es nicht. Das ist schon ein bisschen Zufall, weil wir natürlich immer auch reagieren müssen auf mögliche Dinge, die passieren, auf Belastungen. Also du hast natürlich, wir haben einen Trainingsplan, der ist durchgetaktet, mal bis zur K.O.-Phase. Aber auch da, und das ist schon das Spannende als Trainer, dass du dir Dinge vorbereitest und sagst, das ist jetzt die Idealkonstellation, dann können wir den Plan durchziehen. Aber ich sage jetzt mal, von den, das heißt eine Zahl, 20 geplanten Einheiten werden wahrscheinlich maximal 10 so durchziehen und 10 weitere spontan anpassen auf jeweilige Situationen, die passieren. Vielleicht mal ein kleiner angeschlagener Spieler, kranker Spieler, gibt's ja alles, was passieren kann. Irgendeine Erkältung oder Sonnenstich, kann alles passieren, du musst immer reagieren und das ist dann auch das Spannende. Also du hast einen Plan, der gibt dir eine gewisse Sicherheit, aber du brauchst auch die nötige Spontanität, auf Dinge zu reagieren, die passieren werden. Und es werden sicherlich Dinge passieren, die wir jetzt noch nicht vorhersehen können.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja, weil du gerade sagtest, das ist das Spannende, das finde ich auch. Also du musst natürlich ganz viel planen, also jetzt gehen wir nicht von Verletzungen aus, aber so eigentlich ist es doch ganz cool, wenn irgendwelche Dinge passieren, wo du sagst, okay, das haben wir jetzt gar nicht mitgerechnet, das ist nicht auf unserem Plan, wir müssen es jetzt trotzdem irgendwie alle ganz gut machen. Ich finde, das ist ja eine super Herausforderung für so ein Team.
Ja, ich glaube, wenn es dann auch gut geht, die jeweilige Situation gemeistert, dann wächst man auch dran und dann entsteht auch nochmal mehr Vertrauen in die gesamte Gruppe.
Dann gibt es am 8. Juni ein öffentliches Training in den USA. Innerhalb von 4 Minuten alle 3000 Plätze verkauft. Die Amis haben Bock auf
die Deutschen. Ja, finde ich cool. Wir hatten es ja vor der Heim-EM in Erfurt. Mhm. Da waren, glaube ich, 14.000 oder 12.000 Leute da in einem Stadion. Und tatsächlich, das unterschätzt man so ein bisschen vielleicht als Fan auch, das ist schon was Besonderes. Weil im Spiel kennt man das natürlich, dass so viele Menschen da sind und auch jubeln und auch vielleicht mal pfeifen. Und da sind halt Emotionen, das weiß man. Aber in so einer Trainingseinheit, wo es darum geht, irgendwas zu entwickeln und auch was zu trainieren, dass dann da Menschen da sind und da auch eine Emotion entsteht, das hat tatsächlich in Erfurt schon viel mit uns gemacht und wird auch da jetzt mit den 3000 Leuten viel mit uns machen. Das ist schon was Besonderes, dass man merkt, dass es eben nicht nur um dieses Event-Spiel geht, das soll schon das Hauptevent sein, und da freuen wir uns auch drauf, sondern es geht den Menschen einfach auch um auch mal eine Trainingseinheit oder eben auch den Kontakt zu den Spielern, das ist schon was Schönes.
Aber wird ja viel darüber diskutiert, wir machen jetzt ein Geheimtraining irgendwie so mit abgehangenen, was auch immer, damit jetzt keiner gucken kann, was ihr an Standards trainiert oder was auch immer. Du magst das eine, dieses jetzt mit den 3000 Leuten magst du genauso gerne, wie wenn du jetzt sagst, pass auf, ich brauche jetzt mal zwei Trainingseinheiten, wo jetzt keiner rumturnt, weil
ja, ich finde es immer wichtig, den Fans auch was zurückzugeben und auch mal so eine öffentliche Einheit zu machen. Ich appelliere aber trotzdem immer auch an die Fans, dass und bitte um Verständnis, dass wir eben nicht alles öffentlich machen können, weil du, da geht es ja gar nicht nur darum, dass es da ein Fan sitzt und irgendwas filmt und es irgendjemand erzählt, so wollen die jetzt spielen, sondern es geht einfach allein schon um eine Lautstärke. Ja, und wenn du dann mit den Spielern sprechen willst und auch mal Dinge erklären willst oder auch mal Dinge ansprechen willst, die vielleicht jetzt nicht jeder hören soll, ja, dann ist es einfach schwierig, wenn da 3000 Leute sind. Und es gibt einfach, ich finde, das ist ja in der freien Wirtschaft doch ganz normal. Jetzt egal, irgendein VW lässt jetzt auch keinen Konkurrenten von einem anderen Autohersteller an sein Band und sagt und schaut, wie die Roboter funktionieren, sondern werden gewisse Dinge, kann man öffentlich einsehen und kann man beurteilen und sagen, so und so wird es gemacht. Und gewisse Dinge, die hinter verschlossenen Türen stattfinden sollen, finden eben auch hinter verschlossenen Türen statt. Und genauso ist bei uns auch. Ich freue mich, dass viele Fans kommen. Bitte auch um Verständnis, dass wir jetzt nicht jede Einheit öffentlich machen können, weil wir sonst einfach nicht die nötige Ruhe haben, allein schon von der Lautstärke her, Dinge einfach auch einzustudieren.
Jetzt hast du ein Turnier Erfahrung. Ja? Ist es, wie viel wert ist das, dass du die EM schon auf dem Buckel hast?
Ja, hat schon Wert, glaube ich. Wie viel ist dann auch immer hinterher zu bewerten, aber generell mal so einen längeren Zeitraum zusammen in so einem Camp zu sein und auch den Ablauf zu haben. Klar, jetzt hast du andere Distanzen und so weiter, schon nochmal ein bisschen anderen Ablauf und andere Zeitzonen und so. Ist alles ein bisschen komplexer natürlich und ein bisschen größer. Mehr Mannschaften, aufgepumpter das Turnier als die Heim-EM. Und eben dann auch nochmal globaler, eben nicht nur innerhalb Europas, sondern weltweit sorgt das für Interesse. Aber generell schon das einfach mal zu spüren, was es bedeutet, nach einem guten Spiel oder auch nach einem nicht so guten Spiel wieder ins Camp zu kommen, wieder anzupacken, dann dich vorzubereiten auf den nächsten Abflug. Das ist schon wertvoll, das mal erlebt zu haben und wird mir und dem gesamten Trainerteam definitiv helfen.
Und wenn ich das richtig weiß, kommen ja auch noch Leute von außen, die Mannschaft so ein bisschen inspirieren. Also so Vorträge, das hattest du ja gerade schon. Kannst du uns einen sagen, der noch kommt irgendwie vielleicht?
Ja, ohne jetzt Namen zu nennen, weil ich nicht weiß, ob derjenige es möchte, aber generell, es kommt nur einer, der über Thema Eisbaden und Regeneration spricht. Hat natürlich auch mit den klimatischen Bedingungen da zu tun, aber geht es auch viel um mentalen Fokus auf das Wesentliche. Das ist jetzt ein Beispiel. Wir versuchen natürlich viele Leute einzuladen, die, sagen wir, inhaltlich den Spielern was bringen, die sie aber auch mal auf andere Gedanken bringen oder eben ihnen auch andere Dinge zeigen, die sie vielleicht noch nicht kennen, die ihnen was bringen können, aber manchmal einfach auch, um sie abzulenken und eben vielleicht mal den Geist nochmal frei zu machen von irgendeiner Drucksituation und zu resetten. Also mal gibt es verschiedene Dinge.
Wo jetzt Michael Jordan käme in Chicago und sagen würde, ey, ihr seid eine geile Truppe, das würde mich schon beeindrucken.
Ne? Also ja, den haben wir jetzt nicht eingeladen, weil ich glaube, der hat ein paar Anfragen oder hätte wahrscheinlich ein paar Anfragen mehr, aber ja.
Teuer.
Generell.
Bist du ein Eisbader?
Noch nicht, aber
dann du musst dann als schon. Erster rein, oder was?
Ja, der als Erster nicht, aber wir haben es strategisch clever geteilt zwischen Mannschaft und Trainerteam, dass die Spieler nicht sehen, wie ich mich abquäle, wenn ich da ins kalte Wasser muss.
Okay. Es fällt mir gerade ein, wir haben ja mit dem Schlafforscher gesprochen, also die Amis, wenn die Ostküste, Westküste spielen, die haben ja diesen Biorhythmus der Spieler, ne? Also wer ist ein Morgenmensch, also wer ist zu welchem Zeitpunkt körperlich auf dem Höhepunkt, weil das kannst du nicht trainieren, du bist einfach genetisch so. Ja. Ne? Wisst ihr das?
Ja, vielleicht ist nicht auf die Stunde im Detail bei jedem Spieler, aber ich weiß schon, wer ein Langschläfer ist und erst so gegen Mittag auf Touren kommt und wer sofort präsent und da ist, das wissen wir schon, aber wir haben ja kein Spiel um 10 in der Früh, von dem her ist es nicht so ganz so schlimm. Mhm.
104 Spiele, größte WM. Mexiko ist fußballverrückt, da werden jetzt die Ferien höchstwahrscheinlich auf 3 Monate ausgedehnt, damit das Land sich ein bisschen entspannt, was die ganze Logistik angeht. Das ist Wahnsinn. Was denkst du über diese Riesen-WM, über diese 3 Riesenländer? Ich meine, die ganzen Weiten, die Flüge, die ist ja irre, ne?
Also, ja, ist tatsächlich schon verrückt. Irgendwie cool, weil es halt einfach riesig ist und weil es ein ganz, ganz, ganz großes Sportevent ist, in dem natürlich auch viele Menschen, viele Nationen triggert und viele Menschen zuschauen werden. Das ist was den dann schon auch den Globus so ein bisschen beschäftigt. Weil es im ersten Moment, als wir so mal einen Plan gesehen haben, wie so der Turnierbaum ist, jetzt nicht nur von uns, sondern da waren alle Mannschaften drauf, das war schon eher unübersichtlich. Und wenn man da mal so mit den Leuten der FIFA spricht, wie viel Monate da der Arbeit dahinter stecken, dass man logistisch das irgendwie hinbekommt, welches Team in welchem Hotel, wo die Schiris sind, wo der Gegner ist, wo wann du wie anreist, wo die Pressekonferenz ist, wo das Abschlusstraining ist. Diese ganzen Themen sind einfach allein bei den Distanzen riesig. Dann hast du natürlich auch so ein paar Umwelteinflüsse, Thunderstorms von der Club-WM, haben ja viele Dinge mitgekriegt, die einfach da auch passieren können, zu dieser Jahreszeit in verschiedenen Regionen. Du hast unterschiedliche Zeitzonen. Du hast natürlich die Schwierigkeit, dass die FIFA das irgendwie hinbiegen muss, dass wenn wir jetzt spielen, dass man es in dem Heimatland anschauen kann. Das sind schon extrem viel komplexe Themen, die dahinter stehen. Aber es ist ja bei der WM immer so. Irgendein Land hat immer die Krux, das Spiel anzuschauen zu einer blöden Zeit. Das ist einfach so. Aber es sind schon viele Herausforderungen für einzelne Teams, aber auch für die FIFA.
Ich habe, um ehrlich zu sein, habe ich den Turnierplan gemacht mit der deutschen Nationalmannschaft. Also ihr werdet Gruppenerster logischerweise. Und dann bin ich immer so, Mexiko war da gar nicht bei, glaube ich dann, ne?
Ne, wenn wir Erster werden und Zweiter, ist Mexiko nicht dabei, ne?
Na gut, dann...
Wenn wir Dritter werden,
ist schon. Ist ja keine Alternative.
Wenn dann wir Dritter werden, ist das nächste
Obwohl, so Spiel Mexico in Mexiko. City wäre ja auch schon, ne? In dem Stadion. Warst du da mal?
Ich war da nicht. Ich habe mir jetzt tatsächlich gestern noch ein Video angeguckt, einfach Interesse halber. Aber ja, klimatisch und auch von der Höhe her schon eher ambitioniert für ein deutsches Team, so steht mal fest.
Ja, trotzdem wäre natürlich trotzdem eine coole Erfahrung, aber nur deswegen Dritter werden macht ja auch keinen Sinn, würde ich sagen, damit ihr mal nach...
Zumindest nicht absichtlich.
Ne? Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Wir haben eben drüber gesprochen, so Erwartungen, deine eigenen, die von außen, ne, von, keine Ahnung, die ganzen Leute, die mit dir oder die gute Ideen vermitteln wollen. Wie ist es mit den Nehmerqualitäten bei dir? Also hat sich das verändert? Bist du entspannter geworden? Bist du jemand, der das entwickelt hat, zu sagen, okay, ich kann auch, muss einfach mehr Dinge aushalten?
Ja, das musst du, glaube ich, zwangsläufig, und demnach musst du auch versuchen, damit klarzukommen. Ich versuche schon, das habe ich, glaube ich, schon vorhin mal kurz gesagt, immer zu berücksichtigen, was will derjenige damit ausdrücken. Und ich habe mit meinem Umfeld, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, zu verstehen, wenn einer was Positives damit meint und einem helfen möchte, oder wenn es eben darum geht, einfach irgendwelche Schlagzeilen zu produzieren. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dass man auch so die Medienseite einfach ein bisschen lernt zu verstehen. Aber das ist einfach so in diesem Job, dass man gewisse Dinge aushalten muss. Aber wie ich auch schon gesagt habe, das ist auch der Grund, der Sport bewegt einfach viele Menschen und begeistert viele Menschen oder emotionalisiert viele Menschen. Demnach gibt es auch viele Meinungen und eben auch viel Grundlage darüber zu diskutieren. Und das führt auch dazu, dass du das ein oder andere einfach aushalten musst.
Aber kannst du, ich bin jemand, der mit Ungerechtigkeit furchtbar schlecht umgehen kann. Also wenn ich das als ungerecht empfinde, muss ich das irgendwie mitteilen. Da kann ich auch nicht sagen, okay, ist es, glaube ich, besser, wenn ich jetzt nichts sage, sondern ich halte es gar nicht aus, es nicht zu machen. Ne? So, aber bei mir ist ja bei dir ist es ja ein Dominostein. Wenn der ankippt, dann
genau. Ich habe es ähnlich, den Drang. Deswegen hatte ich auch in der Vergangenheit immer wieder das Problem, mich irgendwie verteidigen zu wollen bei der einen oder anderen Pressekonferenz. Nicht nur beim DFB, sondern auch vorher schon. Davon bin ich einfach ein bisschen weggekommen, weil du natürlich genau das dann bedienst, was auch, das führt dann nicht zu einem Vorbeisein des Konflikts oder Vorbeisein der Thematik, sondern es wird ja immer, potenziert sich immer weiter und es gibt immer mehr Geschichten und dein Drang, Dinge gerade zu rücken, wird eher mehr wie weniger.
Und kannst du das denn filtern inzwischen, die Leute, die dich triggern wollen auf so einer PK oder die Leute, die also ein echtes Interesse an deiner Antwort haben? Also verstehst du ungefähr den Unterschied, den ich versuche?
Ja, nicht immer. Passiert mir auch, also ist mir erst vor kurzem passiert, dass man auch mal in eine Falle tappt und dann irgendwas sagt, was man nicht sagen wollte oder dürfte. Das
was
passiert.
Meinst du jetzt? War das Undach?
Ja, zum Beispiel. Ja, das passiert. Da ist jeder auch Mensch und macht Fehler. Genau, so ist bei mir auch. Mache auch Fehler. Aber ich habe schon zumindest ein Gespür entwickelt, glaube ich, wer es irgendwie einigermaßen ehrlich meint oder eine sachliche Antwort möchte oder eine sachliche Frage stellt oder wo es darum geht, irgendeine Headline zu produzieren. Generell bin ich einfach kein Freund davon, nur Floskeln rauszuhauen, auch wenn es manchmal ratsamer wäre. Ja, aber das mache ich auch nicht bewusst zu sagen, ich will jetzt keine Floskeln, sondern ich sage halt oft das, was ich denke, aber das ist jetzt nicht immer gut.
Wir hatten ja eben über diese situativen Vorbereitungen gesprochen. Hast du keine Ahnung, langsam bis drei zählen, wenn du auf der PK sitzt oder einmal tief durchatmen, hast du für dich was entwickelt?
Ich hatte es mal entwickelt, aber das klappt nicht immer. Nee. Aber generell ist schon so ein Thema, dass ich, wenn ich jetzt so reflektiere, was immer dann, wenn mir so Dinge passiert sind, die nicht gut waren, war es schon so, dass ich immer den Drang hatte, super schnell auf die Frage zu antworten, weil die Frage mich schon total getriggert hat und mein Puls gestiegen ist. Und da ist es schon ratsam. Den Tipp gebe ich mir immer selber vor der PK. Das fällt einem selber viel mehr auf, wenn man jetzt 10 Sekunden nichts sagen würde, wie es dem anderen auffällt. Ja, ja. Ja, und einem selber kommt es ewig vor, man denkt, man muss jetzt mal langsam antworten. Der Gegenüber, der die Frage stellt, dem, wenn man das dann hinterher sieht, seine PK, und man hat mal so eine lange Pause, fällt einem das selber dann im Schauen auch gar nicht mehr auf. Aber wenn man da sitzt und man bekommt eine Frage, das ist jetzt im Field-Interview das gleiche wie bei einer PK, dann denkt man, boah, jetzt habe ich aber eine ewig lange Pause, jetzt muss ich langsam mal was sagen, aber dem Gegenüber wird es gar nicht auffallen.
Ich finde, wenn du, gibt ja ganz oft die Umschnitte der Kameras, also es stellt jemand eine Frage, die in eine provokante Richtung geht oder eine kritische Frage, gibt es ja ganz oft den Umschnitt auf den Trainer oder auf dich und man sieht das schon, was im Gesicht abläuft, wenn dir die Frage etwas länger formuliert, ob du das jetzt gut findest, ob du es nicht gut findest und man weiß dann ungefähr, wer schon was passiert. Ja. Also ist es bei dir so oder bei Jürgen Klopp ist es zum Beispiel auch extrem. Wenn der schon beim Ansatz diese Frage hört und dann siehst du bei ihm schon, wie so ein Ding da rausklappt.
Sehr gut, dann kannst du mir nächstes Mal einen Tipp geben.
Nee, darum geht's gar nicht. Ich wollte nur wissen, ob du dann sagst, pass auf, ich gebe mir diese Pause. Ne?
Ja, also, ich würde mir es auch gern geben, aber manchmal schaffe ich es nicht. Ja.
Okay.
Aber es wäre ratsam.
Ja, gut, aber man ist halt auch dann so wie man ist, also ja. Gelingt da manchmal besser oder schlechter. So, du hast mal in einem Spiegel-Interview gesagt, Zitat, da ist man auch Diener für sein Land. Kannst du uns das ein bisschen beschreiben? Das ist ja schon ein großer Satz. Ne?
Ja. Also, ich finde, wir sind im Fußball jetzt nicht dafür verantwortlich, irgendwie politische Entscheidungen zu treffen und wir können das auch nicht und das ist auch nicht unser Job und auch die Fähigkeit haben wir gar nicht. Natürlich haben wir eine gewisse Vorbildfunktion. Was meine ich mit dem Satz, dass wir natürlich schon versuchen können, Menschen in Deutschland, aber auch außerhalb von Deutschland, ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, aufs Gesicht zu zaubern, wenn sie unsere Spiele sehen, ja, und die emotionalisiert sind. Und das ist schon, finde ich, ein Job, den wir haben, dass wir versuchen, möglichst viele Menschen, sagen wir, im Rücken der Nationalmannschaft zu einen und zu sagen, okay, wir sind stolz auf diese Fußballmannschaft, wir sind stolz auf die deutsche Nationalmannschaft, es hat Spaß gemacht, es hat uns emotionalisiert. Wir können uns zeigen, wir können mit, keine Ahnung, mit einem Spanier reden im Urlaub und der sagt nicht, was seid ihr für Pfeifen, und sagt, ja, ihr habt super gespielt, so das meine ich damit, dass das schon auch ein Teil unseres Jobs ist, finde ich, das Land in den sportlichen Belangen, in eine positive Richtung zu lenken oder in Fußballbelangen, aber eben leider nicht irgendwie weltpolitische Dinge zu beeinflussen. Das liegt außerhalb unserer Tragweite.
Aber das so ein Satz gibt's dann auch nochmal an die Mannschaft. Also ihr könnt dafür sorgen, dass wir haben gefühlt so eine kleine Deutschland-Depression gerade. Also wir wollen jetzt nicht politisch werden, aber gibt's nochmal so einen Satz an die Mannschaft? Also ihr könnt dafür sorgen.
Ja, das wissen die Spieler. Das haben sie auch bei der Heim-EM gemerkt. Da war das ja auch, finde ich, die Entwicklung von Anfang des Turniers bis dann zum Spanien-Spiel, wie Menschen dann da auf der Straße waren. Und ich erinnere mich noch genau, dass eine Oma auf dem Weg zum Spiel gegen Spanien aus der Apotheke raus und hat mit dem Krückstock so den Bus gewunken. Das ist so ein Bild, das mir und auch vielen Spielern, die auf derselben Seite saßen wie ich, extrem im Kopf geblieben ist. Und die Jungs wissen ja, dass wir das Land, die Stimmung im Land schon beeinflussen können, zumindest die Fußball interessiert sind. Jetzt nicht alle, das ist auch ein Quatsch, sondern die Fußball interessiert sind, können wir beeinflussen in die eine oder in die andere Richtung. Das, ohne dass ich Ihnen das sage, das wissen Sie, glaube ich, selber.
Hat die Oma gewunken oder hat sie gedroht mit dem Stock?
Na, ich habe es als Wunken empfunden, auf jeden Fall.
Schöne, sehr schöne Geschichte. So, zum Abschluss, ich weiß schon tausendmal beantwortet, also wir sind ein gutes Team, vielleicht nicht das Beste im Moment der Welt, aber wir spielen dann welche Rolle und werden warum Weltmeister am Ende?
Ja, um Weltmeister zu werden, muss sehr viel in die richtige Richtung laufen, aber das betrifft nicht nur uns. Es gibt vielleicht 2, 3 Nationen, finde ich, die rein vom Talentstatus auf nicht nur auf den ersten 11 Plätzen, sondern vielleicht auch auf den ersten 20 nicht die beste Tagesform brauchen, um Weltmeister zu werden, weil sie einfach extrem gesegnet sind. Wir haben auch extrem viel sehr, sehr gute Spieler und haben auch viele gute Spieler mit Entwicklungspotenzial. Aber wir haben auch ein paar Spieler, die von der Zeit bis jetzt bis zur WM noch zu ihrer Topform finden müssen aufgrund von Verletzungen, die sie hatten und lange Zeit nicht gespielt haben. Wenn wir aber alle zu einer sehr guten Form finden und als Team, finde ich, haben wir über die letzten 2, 3 Jahre extrem gut zueinander gefunden. Und Team meine ich Trainer, Staff, Mannschaft, alle zusammen. Es ist immer ein sehr, sehr gutes Miteinander, eine sehr, sehr gute Stimmung. Da ist nie irgendwie ein Querulant dabei oder wo ich das Gefühl habe, der marschiert nicht in dieselbe Richtung. Da bin ich sehr guter Dinge, dass wir uns im Laufe des Turniers finden und ein sehr gutes Turnier spielen. Natürlich brauchst du auch in gewissen Momenten dann das Quäntchen Glück, du brauchst eine gute Tagesform, du brauchst die Momente, die dann das Pendel mal in deine Richtung ausschlagen lassen. Hab auch bei der Heim-EM gesehen, es gibt dann einfach Momente, die du gar nicht beeinflussen kannst, die dann zu negativen Erlebnissen führen.
Das Handspiel habe ich mir angeguckt. Bei dem Ausstand. Kannst du machen, was du willst.
Genau, da kannst du nicht viel machen. Deswegen musst du trotzdem nicht ausscheiden, kannst du auch anders entscheiden, aber das ist natürlich schon ein Faktor, der eben passieren Dinge, die du nicht alle beeinflussen kannst. Wenn wir unsere Teile beeinflussen, die wir beeinflussen können und alle positiv daran gehen und uns nicht beeinflussen lassen von gewissen negativen Strömungen, dann ist sehr viel möglich, glaube ich.
Zum Abschluss noch, weißt du, ich habe mich gefragt, könntest du der jüngste Weltmeistertrainer werden?
Nein, gab schon einen jüngeren.
31 Jahre?
Ja.
Der Uruguay?
Uruguay, ja.
31?
Habe ich auch vorgestern nochmal gelesen, ist unfassbar.
Wahnsinn.
Aber ich habe auch gelesen, dass die Trainer damals, das ist ja schon Ewigkeiten her,
1930.
Tatsächlich nicht für taktische Dinge verantwortlich waren, sondern nur für Athletik und Fitness und so. Also der heutige Athletiktrainer ist ganz interessant, wusste ich auch nicht. Habe ich gestern oder vorgestern irgendwo gelesen.
Ja, der von Argentinien war 27.
Ja.
Also ist ja Wahnsinn. Also da bist du jetzt schon echt...
Ein alter Hase.
So,
fast schon vor der Rente.
Ja. Wir wünschen dir einfach ein super Turnier.
Ja, also, danke.
Und, euch dass auch. Dass alles irgendwie in Erfüllung geht, was ihr euch wünscht und was in den Videos vielleicht auch weitergegeben wird. Ja. Dann,
danke.
Das ist alles gut. Vielen Dank, Julian.
Sehr gerne.
Das war Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media mit Julian Nagelsmann. Überall, wo es Podcasts gibt und in langen Ausschnitten auch bei Sky. Und wir machen eine schöne Rundreise über die WM 2006, über 94, über Hitze, über das, was Julian Nagelsmann sich wünscht und vorstellt von seinem Team. Also unbedingt reinhören oder reinschauen und viel Spaß dabei. Ciao.
Das war Spielmacher.
Spielmacher.
360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.